Bevor es losgeht, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf einen neuen Stern-Podcast aufmerksam machen, der Ihnen gefallen wird. Er dauert nämlich nur 5 Minuten. Genau richtig, um ihn hier vor oder nach unserem Podcast zu hören. Wenn Sie wissen wollen, was im Berliner Politikbetrieb los ist und da auch mal hinter die Kulissen schauen möchten, dann hören Sie den 5-Minuten-Talk der beiden Stern-Politikchefs Veit Medik und Jan Rosenkranz. Die beiden nehmen sich montags bis freitags jeweils ein Thema vor und analysieren kurz und knackig, was sie aus den Hinterzimmern der Berliner Staatslenker und Staatslenkerinnen gehört haben. Hören Sie unbedingt mal rein. Der Podcast heißt 5-Minuten-Talk mit dem schönen Untertitel »Wir haben ja nicht ewig Zeit«. Und jetzt viel Spaß mit der Diagnose.
Er war tatsächlich schon 32. Ich hätte ihn, sag ich mal, für einen 15-Jährigen gehalten. Auf den ersten Blick, als er reinkam. Er fing dann auch gleich an und sagte, sein Körper sei stehen geblieben. Sexualität sei für ihn irgendwie ein Fremdwort. Was riechst du hier? Das wird natürlich verdeckt. Das ist Kaffee, Zitrone, Lavendel, verschiedene Dinge. Und der konnte das alles nicht erkennen.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Michael Zitzmann. Er ist Oberarzt an der Abteilung Andrologie des Universitätsklinikums Münster. Er wollte schon von klein auf Arzt werden, erzählt er. Die Endokrinologie, die Lehre von Hormonen und Stoffwechsel, hat ihm schon zu Beginn seines Studiums gut gefallen. So wählte er später diese Fachrichtung und arbeitete schließlich in der Andrologie. Das ist die spezielle Hormonkunde für Männer und für Paare mit Kinderwunsch. Ihm gefällt daran, dass er seinen Patienten wirklich helfen kann, dass jemand wirklich gesund wird oder auch ein Kinderwunsch erfüllt wird. Wir sprechen heute über einen 32-jährigen Mann, der nie eine Pubertät erlebt hat. Er ist groß, hat eine hohe Stimme und keinen Bart. Und es stellt sich heraus, dass er Gerüche nicht wahrnehmen kann. Was hat das alles miteinander zu tun?
Der kam hier in unsere Männersprechstunde, in unsere Ambulanz. Und als ich ihn gesehen habe, dachte ich, der sieht wie so ein großer Junge aus. Und dann guckte ich nochmal auf die Akte, weil ich das gar nicht so richtig glauben konnte. Er war tatsächlich schon 32. Ich hätte ihn, sag ich mal, für einen 15-Jährigen gehalten. Auf den ersten Blick, als er reinkam. Er hatte so ein rundes Gesicht, glatte Haut, sichtbar keinen Bart. Und er fing dann auch gleich an und sagte, sein Körper sei stehen geblieben. So hat er sich ausgedrückt.
Was hat er Ihnen denn erzählt? Also gut, er war 32.
Ja, er sagte, sein Körper sei stehen geblieben. Und dann fing er an zu erzählen. Er sagte dann, ja, eigentlich so andere Jungs hätten sich natürlich verändert, als sie so 13, 14 waren, in die Pubertät gekommen sind. Aber das hatte er einfach nicht. Er sagte, er wäre einfach so weiter gewachsen. Der war 1,90 Meter groß. Also klein war der jetzt nicht, sondern er wirkte einfach wie ein 1,90 Meter großer 15-Jähriger, etwas übergewichtiger Junge. Er hatte tatsächlich eine kindhafte Stimme. Und bei der Untersuchung stellte ich dann auch fest, dass keinerlei Behaarung da war, im Geschlechtsbereich zum Beispiel, in Achseln ein bisschen. Und tatsächlich sagte er, er hatte wirklich in einem kleinen Ort in Süddeutschland gelebt, in einem Winzerhof groß geworden. Die Menschen mochten ihn auch gern, er war da ins Vereinsleben eingebunden. Und viele haben einfach gesagt, ja, du bist so ein Spätzünder, du bist halt unser Kumpel hier und das ist alles in Ordnung. Und so hatte er eben halt immer weiter gelebt, bis er dann 32 war, bis dann irgendjemand gesagt hat, Mensch, also ich glaube, da stimmt doch irgendwas mit deinen Hormonen nicht. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber vielleicht kannst du doch mal jemanden suchen, der rauskriegt, was mit dir los ist, wenn was nicht stimmt. Und Hausärzte, die er dann in seiner Gegend aufgesucht hatte, die haben auch natürlich festgestellt, ja, da ist irgendwas nicht okay bei diesem Mann. Aber was jetzt genau, wussten sie nicht. Dann ist er noch zu einem Urologen gegangen. Er dachte, ja, das liegt ja dann an den Hoden vielleicht, wenn man nicht männlich wird. Das hat er ja schon so gesehen. Und tatsächlich hatte der schon gesagt, die Hoden sind eigentlich wie bei einem 4-jährigen Jungen. Da sind die sehr klein, ne, von der Größe her. Haben die vielleicht 1-2 Milliliter, wobei die beim erwachsenen Mann so 25 Milliliter pro Hoden sind. Also das kannte man schon. Und aber warum das jetzt so war, war unklar. Darum hat dann dieser Urologe geguckt, wer beschäftigt sich eigentlich damit, ne?
Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, weil das ja wirklich sehr, sehr besonders ist, was Sie beschreiben. Also ein 1,90 Meter großer Mann, 32 Jahre alt, kaum Bartwuchs, eher hohe Stimme, wenig Körper oder keine Körperbehaarung, Pubertät hat nicht so richtig stattgefunden und seine Kollegen oder Freunde oder Verwandtschaft hat gesagt, du bist halt irgendwie ein Spätzünder. Hausarzt wusste nicht so richtig damit, was anzufangen. Mhm. Urologe hat schon ein paar Befunde festgestellt. Wie war das denn, als Sie ihn untersucht haben? Sie haben schon gesagt, naja, Sie haben gesehen, die Körperbehaarung war weniger. Wie sind Sie vorgegangen als nächstes?
Also das Wichtigste ist natürlich wirklich erstmal das Gespräch, natürlich um Dinge zu erfahren, was passiert ist mit jemandem und wie er sich fühlt und natürlich auch um Vertrauen zu gewinnen, weil man ihn natürlich dann auch körperlich untersucht und auch genital untersucht und gerade wenn jemand damit Probleme hat, kann man sich jetzt nicht sofort auf den stürzen und den ausziehen. Na, das geht nicht. Mhm. Also insofern habe ich ihn erstmal gefragt, wie so sein Leben verlaufen ist und dass er ja eigentlich auch gar keine Lehre gemacht hat, nachdem er den Realschulabschluss hatte, sondern weiter auf dem Winzerhof einfach gearbeitet hat und die Eltern im Grunde genommen wahrscheinlich sogar ein bisschen froh waren, dass sie ihr Kind so bei sich behalten haben. Ich habe ihn dann tatsächlich eben auch untersucht. Wie gesagt, keine Haare gefunden im Genitalbereich, ein bisschen in der Achsel und der Penis war halt auch von der Größe eines kleinen Jungen. Und dann, das bestätigte der Ultraschall auch, dass die Hoden klein waren. Also nur Ultraschall der Hoden wird bei uns immer mitgemacht. Dann habe ich auch die Schilddrüse im Ultraschall untersucht, um zu sehen, ob die in Ordnung ist, weil sie manchmal bei Hormonstörungen auch beeinflusst sein kann. Die sah aber ganz normal aus. Und dann haben wir Blut abgenommen.
Da würde man ja so als Zuhörender sagen, na ja, das stimmt dann irgendwas mit dem Testosteron bestimmt nicht. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen einfach gedacht oder so der erste Gedanke. Was ist denn bei dieser Blutabnahme rausgekommen und was gibt es da für Konstellationen?
Ja, Sie haben ganz richtig vermutet. Also da stimmt was mit dem Testosteron. Ich würde ja auch jeder denken, so wie wir uns jetzt dafür interessieren. Und das ist ja auch richtig, aber das reicht eben nicht aus, um herauszufinden, warum das Testosteron wahrscheinlich niedrig ist. Und bei der Blutentnahme, das sage ich jetzt mal, kam heraus, kein Testosteron war da. Im Grunde genommen wie bei einem kleinen Kind, so ganz wenig, was aus den Nebennieren Rinden kommt. Und gleichzeitig waren dann auch die Hormone, die aus der Hirnanhangsdrüse kommen. Die heißen Gonadotropine, die sorgen also dafür, dass die Gonaden, also die Keimen, waren wachsen. Die heißen LH und FSH, diese Hormone, die waren auch sehr niedrig. Und damit war dann schon sozusagen ein Hinweis gegeben, dass die Hoden im Prinzip vom Gehirn keine Arbeitsaufträge bekommen haben, Testosteron zu bilden und höchstwahrscheinlich auch keine Spermien. Die Frage nach einer Samenprobe, die habe ich mir gespart, weil der Patient auch gleich gesagt hat, er interessiert sich gar nicht für Frauen oder für irgendwelche anderen sexuellen Dinge. Sexualität sei für ihn irgendwie ein Fremdwort. Er würde es natürlich mitbekommen, dass so etwas für andere wichtig sei. Insofern habe ich mir gedacht, eine Samenprobe werden wir in diesem Fall gar nicht bekommen, weil er auch gar keine Erfahrung auch mit sich selbst hatte in dieser Hinsicht. Also diese Hormonkonstellation, niedriges LH, niedriges Testosteron, das nennen wir Hypogonadotropa, Hypogonadismus. Klingt kompliziert, heißt eigentlich nur, die Hirnanhangsdrüse schüttet nicht genug Hormone aus und es ist ein Testosteronmangel da.
Das ist ein richtiger Zungenbrecher, können Sie es nochmal sagen?
Ja, ich sag das nochmal. Hypogonadotropa, Hypogonadismus. Also Hypogonadismus heißt Testosteronmangel und Hypogonadotrop heißt, die Hormone, die den Hoden steuern, sind zu wenig da.
Welche Ursachen kann es denn haben? Woran haben Sie gedacht, wenn da sozusagen aus der Hirnanhangsdrüse diese Steuerhormone nicht richtig ausgeschüttet worden sind? Dann guckt man vielleicht erstmal, was ist da oben im Gehirn los oder wie geht man vor?
Ja, ganz genau. Also man guckt erstmal, man denkt, was ist da oben im Gehirn los? Und da muss man natürlich daran denken, dass man eine Kernspintomographie macht, um einen Tumor oder irgendetwas anderes an der Hirnanhangsdrüse auszuschließen. Ich habe da gedacht, der ist nie in die Pubertät gekommen. Das Ganze geht jetzt also schon mindestens 15 Jahre so. Und wenn er einen Tumor hätte, dann hätte er eigentlich andere Probleme wie irgendwelche Ausfälle des Gesichtsfeldes gehabt oder Kopfschmerzen zumindest. Aber natürlich muss man so eine Untersuchung machen. Und es zeigte sich dann tatsächlich, dass die Hirnanhangsdrüse vollkommen in Ordnung war. Es gibt auch noch andere Erkrankungen, die so ähnliche Bilder machen, bei denen dann LH und FSH sehr hoch sind. Das ist das kleine Felter-Syndrom. Da haben die Männer dann ein zusätzliches X-Chromosom. Die sehen fast ähnlich aus, aber dann sind LH und FSH ebenso hoch. Und das war in diesem Fall gar nicht der Fall. Darum haben wir dann eben halt auch nicht den Gensatz bestimmt, um zu gucken, ob da ein zusätzliches X-Chromosom ist. Das passte überhaupt gar nicht.
Sie hatten vorhin auch schon mal die Nebennieren erwähnt. Jetzt waren wir ja gerade bei der Hirnanhangsdrüse. Da war jetzt kein Tumor oder keine Verletzung. Chromosomensatz des Mannes war auch unauffällig. Was haben denn jetzt die Nebennieren, die ja nun, ich sag jetzt mal, auf den Nieren sitzen an einer ganz anderen Stelle? Was haben die denn mit der ganzen Sache vielleicht zu tun oder warum guckt man da nochmal nach?
Man guckt nach den ganzen Hormonachsen, um einfach zu überprüfen, falls die Hirnanhangsdrüse nicht in Ordnung ist und die Hoden jetzt nicht richtig ansteuert, das tat sie ja nicht, dann wäre es ja immerhin möglich, dass sie auch die Schilddrüse und die Nebennierenrinde nicht richtig ansteuert. Das heißt, er hätte auch einen Schilddrüsenhormonmangel haben können und einen Mangel an Cortison. Das kann man natürlich, und das haben wir auch, im Blut ausschließen, aber man muss auch eine Bildgebung machen, um zu gucken, ob da alles okay ist. Das war aber alles in Ordnung bei ihm. Also die anderen Drüsen wurden von der Hirnanhangsdrüse, die man ja auch sehen konnte im Kernspintomogramm, vollkommen normal reguliert. Das heißt, die Hirnanhangsdrüse hat einfach die Steuerhormone für den Hoden nicht richtig ausgeschüttet.
Was hatten Sie da im Hinterkopf, nachdem sozusagen diese ganzen Blutwerte und auch bildgebenden Verfahren ja nichts Besonderes zum Vorschein gebracht haben?
Ja, dann habe ich weiter überlegt, denn wenn die Hirnanhangsdrüse eigentlich in Ordnung ist und nicht arbeitet, dann gibt es einen Schritt weiter ins Gehirn hinein zum Hypothalamus. Das ist das Organ, das die Hirnanhangsdrüse steuert. Und da könnte man dann überlegen, ob der Hypothalamus die Hirnanhangsdrüse spezifisch nicht anregt, etwas für die Hoden zu tun. Und da gibt es tatsächlich dann so angeborene Erkrankungen, die häufig auch damit einhergehen, dass jemand keinen Geruchssinn hat, weil die speziellen Areale in der Hirnanhangsdrüse und eben im Hypothalamus etwas mit dem Riechepithel zu tun haben, so wie sie entstehen während der Embryonalzeit. Und dafür haben wir tatsächlich auch einen Satz von verschiedenen Gerüchen hier bei uns für so seltene Fälle. So einen Riechtest haben Endokrinologen häufig, dass man dem Patienten den dann zeigen kann und sagen, sag mal, was riechst du hier? Das wird natürlich verdeckt, das ist Kaffee, Zitrone, Lavendel, verschiedene Dinge, und der konnte das alles nicht erkennen.
Darf ich kurz nachfragen, heißt das, er konnte diese spezifischen Gerüche nicht erkennen, also Kaffee, Zitrone, Lavendel, oder, also ich meine, frisch geschnittenes Gras vielleicht schon, oder ich weiß nicht, Kuhdung schon, oder jetzt sind das bestimmte Sachen, die man dann nicht riechen kann?
Ja, das sagen Sie, also Kuhdung und frisch geschnittenes Gras haben wir alle nicht bei unseren Geruchsproben. Aber ich habe ihn dann gefragt, wie es denn so im Leben wäre, ob er mitkriegen würde, wenn das Essen fertig sei oder wenn irgendwas in Weinbergen ist. Oder sagt er, nee, das wird er sowieso nie mitkriegen und man müsste ihn immer rufen. Er wird das also nicht mitbekommen, wenn irgendwie etwas riecht. Und da konnte ich mir denken, er wusste natürlich auch nicht, über was er da spricht, weil er sowas gar nicht kannte, genau wie ihm die Libido unbekannt war. Also jemanden zu fragen, der blind ist, welche Farbe irgendwas hat, das wird zu nichts führen. Und so ähnlich, der war ja sozusagen geruchsblind, der konnte von Geburt an, der konnte jetzt auch nicht beschreiben, was ihm da fehlt. Er konnte nur beschreiben, was er so im täglichen Leben im Gegensatz zu anderen nicht so mitbekommt.
Nachdem das jetzt nach diesem Geruchstest klar war, dass er nicht die besonderen Stoffe riechen kann oder ja das meiste nicht riechen kann. Was ist dann die Diagnose am Ende gewesen? Wie nennt man das?
Genau, also die Kombination aus niedrigem Testosteron, niedrigem LH und FSH und nicht riechen können, ist ziemlich eindeutig und weist auf das Kallmann-Syndrom hin. Das ist sehr selten. Das betrifft jeden 10.000. Mann. Meistens sind Gene verändert, die auf dem X-Chromosom liegen. Die sind sozusagen, die sind rezessiv, sagt man. Das heißt also, sie werden durch das gesunde Gen kompensiert. Also bei Frauen in den allermeisten Fällen, denn die Frauen haben ja zwei X-Chromosomen. Die Männer können das nicht, weil sie halt nur ein X-Chromosom haben. Die Erkrankung kann theoretisch auch bei Frauen auftreten, dann müssten halt beide Gene mutiert sein, darum ist es viel seltener bei Frauen. Und bei Männern eben schon total selten, eben jeder Zehntausendste. Man findet immer mehr Gene, die solche Dinge machen, aber das sogenannte Kall-1-Gen für das Kallmann-Syndrom ist eben das häufigste. Wir haben eine genetische Analyse gemacht, wir haben uns das X-Chromosom angeguckt und dieses Gen darauf, und es war tatsächlich mutiert. Und damit war die Diagnose dann gestellt. Dieser Mann hatte ein Kallmann-Syndrom, also eine angeborene Störung des Geruchssinns und der Steuerung der Hoden.
Wie war denn das, als Sie die Diagnose gestellt haben? Sie haben das mitgeteilt. Ist das ein Aha-Erlebnis gewesen? Hat der Patient das so interessiert zur Kenntnis genommen? Und was hat sich daraus ergeben? Eine Diagnose alleine hilft ja noch nicht weiter.
Nee, genau. Dann kommt die Therapie und auch die Einsicht nach der ganzen Sache, dass man das vielleicht machen sollte oder vielleicht auch nicht. Ne? Also Patienten, denen Testosteron fehlt, die sind häufig sehr geduldig und nehmen Dinge auch einfach so hin. Aber er sagte dann eben ganz ruhig, oh ja, dann ist das. Schön, dass Sie mir das erklärt haben. Und da meinte ich ja, man kann Ihnen tatsächlich helfen. Wir könnten Ihnen einfach Testosteron geben, was Ihr Körper ja nicht herstellt. Und wir machen die Pubertät nach. Jetzt auch mit 32 geht das noch. Und dann werden Sie einen Bart bekommen, eine tiefere Stimme. Und Sie werden sich dann sexuell interessieren. Was nicht passieren wird, wenn ich Ihnen einfach Testosteron gebe, sagte ich ihm dann, ist, dass Sie Spermien bekommen. weil dafür sind dann die Hormone LH und FSH aus der Hirnanhangsdrüse zuständig. Und dann sagte er, ja, aber eigentlich, wenn ich jetzt so sozusagen von Ihnen in die Pubertät geschickt werde, dann möchte ich eigentlich auch ganz normal in die Pubertät kommen und auch später Kinder haben können. Dann, ich sehe das ja, dass andere in meinem Alter jetzt auch Kinder haben und das fände er auch nicht schlecht eigentlich. Konnte sich das nur so abstrakt vorstellen. Und dafür gibt es ja auch eine Therapie. Nämlich man kann die Hormone LH und FSH geben. Die sind natürlich teurer als Testosteron. Und man muss sie sich selber mehrfach pro Woche spritzen. Aber das wurde ihm beigebracht. Und so haben wir dann mit der Therapie angefangen, ihm die Hormone aus der Hirnanhangsdrüse zu geben, die er sich selber gespritzt hat.
Wohin spritzt man die sich selber als Patient?
Man muss das jetzt nicht ganz tief in den Muskel spritzen, sondern man kann das subkutan, so wie Insulin, wie man das auch kennt von den Insulinspritzen, in so eine Falte vom Bauchfett mit einer Nadel, die so sehr dünn ist und etwas länger als 1 Zentimeter ist, reinspritzen. Das merkt man gar nicht, so dünn ist die Nadel. Man muss diese eine Ampulle aufmachen für das LH, für das FSH gibt es tatsächlich einen Pen, den man einstellen kann. Aber es ist so ein bisschen aufwendiger. Noch aufwendiger wäre es, man kann das auch über eine Pumpe machen, über ein übergeordnetes Hormon, nämlich das Hormon aus dem Hypothalamus, was fehlt, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, das GnRH heißt Gonadotropin-Releasing-Hormon, das ist also das Überhormon, das die Hirnanhangsdrüse dazu bringt, LH und FSH herzustellen. Das könnte man ihm auch geben. Das kann man in so eine Pumpe tun, wie eine Insulinpumpe, und die gibt dann alle 2 Stunden einen kleinen Puls ab. Das ist aufwendig und man muss diese Pumpe immer tragen. Und ich hatte ihm das erklärt und sagte, nee, ich mache das lieber 2-3 Mal pro Woche, dass ich mir eine kleine Spritze gebe und dann brauche ich nicht immer mit der Pumpe rumlaufen. Und das kommt aufs Gleiche hinaus.
Wie lange hat es denn gedauert, bis sich da was verändert hat? Wann hat man was gesehen, gemerkt? Wie ging es ihm damit?
Also das hat schon 2-3 Monate gedauert, bis er sich dann gemeldet hat. Und er war natürlich weiter weg, hat angerufen, sagte, also er würde jetzt irgendwie Bartflaum bekommen und Haare am Bauch. Die Stimme würde tiefer werden. Und irgendwie hätte er jetzt auch mal nach Mädchen geschaut. Aber das fing so ganz langsam an. Wie in einer normalen Pubertät. Er sagte so, ja, emotionell würde er jetzt selbstbewusster sein. Und er kam dann auch ein halbes Jahr später zu einer Kontrolle. Da konnte man schon sehen, dass das Hodenvolumen größer geworden war und die Stimme tiefer. Und das war ganz deutlich dann ein Jahr, nachdem man mit der Therapie angefangen hatte. Also das ist einfach so wie ganz normal. Ein Junge, der mit 11 oder 12 in die Pubertät kommt, kam der jetzt mit 32 in die Pubertät. Und so nach 2 Jahren dachte er dann, ja, er hätte so seine eigene Sexualität entdeckt. Er könnte auch eine Samenprobe mal abgeben. Und das sagte ich, genau das hätte ich sie so heute sowieso gefragt, dass wir mal gucken, ob sie inzwischen Spermien haben.
Was ist da rausgekommen?
Und das war tatsächlich der Fall. Er hatte schon Spermien. Ja, er hatte dann tatsächlich Spermien. Bei den allermeisten Patienten hat man dann schon mal eine Probe, wo man nachgewiesen hat, dass da keine sind. Das war jetzt tatsächlich bei ihm aufgrund seiner Verfassung und wie er so auftrat, hatten wir gar keine Probe, der wir beweisen konnten, dass 0 Spermien da waren. Aber wir kennen solche Fälle zu mehreren, wo die dann Samenproben dann doch irgendwie abgegeben haben. Und dann war nie was da. Man geht auch immer davon aus, dass da nichts ist. Aber jetzt konnte man sehen, es waren schon 1 paar Millionen Spermien da. Und im weiteren Verlauf, so nach 5 Jahren, hatte er dann auch ganz normale Werte, wie ein ganz normaler Mann. Also ich glaube 20 Millionen pro Milliliter hat er auf jeden Fall und 15 Millionen pro Milliliter ist so die Grenze.
Und er fühlte sich ja mit diesen Veränderungen, so wie Sie das erzählen, auch wohl. Also selbstbewusst, emotional, stabil, das hat ihn jetzt nicht irgendwie besonders aus der Bahn geworfen, diese Entwicklung wahrscheinlich, weil es auch dann so nach und nach ja passiert ist.
Genau, es ist nach und nach passiert. Es ist nicht auf einmal gekommen. Er war emotional natürlich jetzt nicht ein 11-jähriger Junge, sondern hatte natürlich schon Lebenserfahrung und man konnte, sag ich mal, anders mit ihm reden. Also er wusste, was auf ihn zukommt, ungefähr. Er hatte das natürlich auch gesehen bei Klassenkameraden, die sich verändert haben, aber in dieser dörflichen Umgebung natürlich war er immer so mitgehalten worden von denen. Also er war jetzt nicht ausgeschlossen worden, er hatte gesehen, dass andere Menschen sich in eine andere Richtung entwickeln und das natürlich auch für sich verarbeitet und hat jetzt gesehen, dass er auf diesen selben Weg geht. Und das, was man sonst in der Pubertät hat, die ganzen Streitereien und die Unsicherheit und so, das tatsächlich hatte er so nicht, weil er auf einmal natürlich in einer Umgebung war, die schon gefestigt war, wo alle schon erwachsen waren und auf einmal holte er dann auf. Insofern ist das für ihn gut gelaufen. Das hätte auch anders sein können. Das Einzige war natürlich, der sagte, die Eltern müssen sich jetzt mal dran gewöhnen, dass ich auch mal Widerworte gebe und dass ich auch mal abends länger weg bin und nicht um 8 ins Bett gehe. Ne? Also die haben ihn natürlich schon so behandelt wie ein kleines Kind die ganze Zeit.
Wie ging es denn über eine längere Zeit danach weiter? Haben Sie Kontakt gehalten? Haben Sie gehört, wie das Leben weiter verlaufen ist des Patienten?
Ja, ich kenne ihn weiterhin. Er kommt hier auch jetzt alle paar Jahre inzwischen. Er hat geheiratet, hat Kinder. Also er führt ein schönes Leben. Ist spät mit der Pubertät fertig geworden, aber hatte ja vorher auch schon eine Gemeinschaft und war geborgen und tatsächlich ist ihm sozusagen jetzt tatsächlich auch Mehrwert gegeben worden. Man hätte jetzt ja auch sagen können, hätte man auch so lassen können. Theoretisch wäre das möglich, aber dann kommen natürlich irgendwann auch Probleme auf die Männer zu, die mit dem Testosteronmangel zu tun haben, nämlich, dass sie eine Osteoporose entwickeln und eine Blutarmut und auch sehr schnell eine Neigung zum Diabetes und natürlich auch eine höhere Rate. Das hat man auch inzwischen gezeigt. Wenn das Testosteron komplett fehlt, dass sie eine höhere Rate an Herzinfarkten zu früh erleiden. Also insofern ist es schon gut, dass man solche Dinge normalisiert über das Befinden hinaus.
Ja, und ich denke, ich glaube, das schönste Geschenk an dieser Geschichte sind ja die Kinder, könnte ich mir vorstellen. Ne? Das ist mal abgesehen von den gesundheitlichen Sachen natürlich für den Patienten selber, aber dass da eine Familie erwachsen ist, das ist ja sehr schön zu hören.
Ja, das ist schön zu hören, auf jeden Fall. Also er hat natürlich eine Bereicherung und offensichtlich auch die Frau ist zufrieden, die kennen die ja auch, die ist ganz glücklich mit ihm. Und ja, dass die Kinder da sind, das wäre sonst nicht gewesen. Das stimmt, diese Menschen sind dadurch erst auf die Welt gekommen.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.